Ja, wie es sich ja in einer Serie so gehört, haben wir das letzte Mal im spannendsten Moment aufgehört. Gott hat ja am Jona einen unfassbaren Auftrag gegeben und gesagt: Gang auf Ninive, ins Zentrum von der assyrischen Macht, der Feind von Israel, und verkündige dort das Gericht. Selbstmordkommando, könnte man sagen. Der Jona ist sofort aufgestanden und ist genau in die andere Richtung gegangen. Er ist weg von dem Weg, er ist geflüchtet vor Gott, ist auf ein Schiff gegangen. Gott hat ihn zur Besinnung bringen, hat einen großen Sturm geschickt. Zehn Leute auf dem Schiff haben nicht mehr weiter gewusst, als den Jona zu nehmen und ihn, also der Jona hat ihnen gesagt, sie sollen ihn ins Meer rausrühren, dann würde es still werden. Sie haben das dann irgendwann gemacht und das Meer ist still geworden. Der Jona ist, da sehen wir es, blub, 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 sinkt da ins Meer runter und dann ist der Text kommt, Fortsetzung folgt. Das letzte Mal war, heute geht es weiter. Gut, sind wir da. Also, der Jona, blub, 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 er sinkt ins tiefe Meer runter, einem sicheren Tod entgegen. Und dann heisst es im zweiten Kapitel, im Vers 1, folgendes: Es heisst, der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Bibelstelle, wo mehr darüber diskutiert worden ist. Märli oder Wunder? Und in den Ohren von uns aufgeklärten Menschen tönt das einfach unglaubwürdig. Ja, man kann das wie nicht nachvollziehen. Und viele, gerade auch liberale Theologen, die möchten das übernatürliche Ereignis als Märli abtun oder mindestens eine natürliche Erklärung finden. So gibt es einige, die sagen, ja, der Jona hat das geträumt. Wir lesen ja im Kapitel 1, dass er geschlafen hat. Oder er hat das geträumt. Und andere sagen, das ist ein grosses Meerestier, ein totes Meerestier, hat es aufgeschwemmt, an der Oberfläche. Und der Jona hat sich dann an der Flosse auf den Bauch von dem Tier aufgegangelt. Und am dritten Tag ist er irgendwie dann aufs Land zurückgekommen. Und das ist wirklich, das sind Theorien, die ich gelesen habe. Und wieder eine andere Theorie ist die, dass man sagt, der grosse Fisch ist der Name von einem Schiff, wo der Jona aus dem Meer rausgezogen hat und dann hat man einen Alanto. Aber die Bibel beschreibt das als nicht als Sage oder als Traum, sondern es ist ein Geschichtsbericht. Und wenn man die Bibel wirklich kennt, sieht man dort, wo es irgendeine symbolische Geschichte ist, hat es eigentlich nie Namen, konkrete Namen. Und da wissen wir den Namen vom Propheten, wir wissen, wo er gelebt hat, wann er gelebt hat. Wir kennen auch sonst Ortsangaben. Und das zeigt ganz klar, es ist ein Geschichtsbericht. Die Bibel will da keine Sage weitergeben. Und Jesus selber hat den Jona bestätigt als historische Person. Das ist auch noch interessant, oder? In Matthäus 12, Vers 40 heisst es das. Jesus sagt da, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen, also er selber, 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Und er vergleicht da sogar, der Jona und sein Ereignis im Fisch, mit dem Tod von sich selber und der Auferstehung. Also wir sehen, der Jona ist ein ganz wichtiges Symbol sogar auch für das Evangelium. Also wer versucht, menschliche Erklärungen für das Wunder zu finden, er sagt quasi, ich wähle mir selber aus, welche Wunder ich glaube und welche nicht. Und das würde eigentlich uns Menschen erlauben, jede Bibelstelle anhand von unserem vergänglichen und auch ja, menschlichen Verstand zu hinterfragen und zu schauen, ja, passt es in meinen Verstand hinein, ja, nein. Und wenn wir das anfangen würden, dann könnte man die ganze Bibel sezieren, ja, das ist okay, das nicht. Und dann wäre die Bibel nicht mehr wahrhaftes und zuverlässiges Wort Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Gott, an den ich glaube, der Gott kann Jesus am dritten Tag zum Tod ausholen. Der kann einen Mensch wie der Jonas sogar 3 Tage in einem Bauch vom Fisch bewahren. Mein Gott kann Wunder tun. Der Gott glaube ich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hoffe fest, dass ihr auch an so einen Gott glaubt. Die Art vom Fisch wird uns nicht gezeigt. Also es wird nicht gesagt, dass es ein Walfisch war. Es könnte sein. Es gibt aber einen riesigen Haifisch. Gibt es auch, also einen riesigen Haifisch. Wir wissen das nicht. Es ist aber durchaus möglich, dass der Jona ganz verschluckt worden ist von einem Fisch. Ich habe letztens ein Bild gesehen. Ich glaube, das ist ein Fake. Also ich kann mir nicht vorstellen. Ich hoffe nicht, dass es wahr ist. Das ist der arme Bub oder Mann, ich weiß nicht, was das ist. Aber also das ist jetzt noch ein bisschen zum Auflockern, das Bild. Aber es gibt sehr grosse Fische. Zum Beispiel Pottwale können bis 20 Meter lang werden. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt von dort hinten her ist. Es gibt, hat schon Pottwale gegeben, noch grössere Exemplare, die schon länger sind als 20 Meter. Im Magen von einem Pottwal, wo man in den Anden, der Azoren, gefangen hat, hat man einen Tintenfisch gefunden. Der war 186 Kilo schwer, 10 Meter lang und noch ganz erhalten. Also wenn ein Pottwal so einen Tintenfisch kann verschlucken kann, dann hat der Jonas auch noch Platz, oder? Übrigens, das Wunder ist nicht darin bestanden, dass der Fisch den Fisch der Jonas verschluckt hat. Sondern das Wunder war, dass der Fisch den Jonah nicht verdaut hat. Das war der Punkt eigentlich, oder? Und an dem ersten Punkt sehen wir etwas. Wir sehen die grossartige Gnade, nicht Gnade, die grossartige Souveränität von Gott. Gott ist souverän. Gott sitzt wie an der Schaltzentrale der Welt und bedient sich allem, was er als Werkzeug brauchen will. Im Kapitel 1 haben wir von dem Wind gehört, den er beauftragt hat. Der Wind musste folgen. Wir müssen den Sturm auslösen. Jetzt von dem Fisch müssen wir den Jonah verschlucken. Aber er will oder nicht? Vielleicht hätte er lieber einen anderen Fisch verschluckt. Oder einen Tintenfisch, hat er ein bisschen mehr dran gehabt. Und im vierten Kapitel sehen wir auch wieder, wie Gott dann seine Natur braucht. Wir werden dort noch auf einen Wurmstoß und auf einen Rizinus, den Gott auch beauftragt. Also Gott hat keine Mühe, da muss man fast ein bisschen schmunzeln, Gott hat keine Mühe mit der Kommunikation zu seiner Natur. Aber mit den Menschen hapert es ein bisschen, oder? Das ist ein Zeugs. All das Zeugs nur wegen dem Propheten. Und weil Gott nicht will auf den Jonah verzichten und seine Dienste. Und es ist so, seit dem sogenannten Sündenfall, wo die Menschen sich von Gott abgewendet haben, seitdem ist die Kommunikation schwer geworden zwischen Gott und den Menschen. Aber mitnehmen dürfen wir das. Gott ist souverän. Und jetzt kann man sich auch fragen, ja, wieso tut dann Gott so viel Leid zu in dieser Welt? Das ist natürlich eine Frage, was das Fass auftut. Ich wollte nur sagen, Gott will nicht, dass wir also Maschinen sind und Roboter und nicht anders können als das, was er will tun. Sondern er lässt wie eine gewisse Freiheit der Menschheit bis zu einem gewissen Grad. Und darum gibt es auch das Schwere. Aber Gott ist grundsätzlich souverän. Und wenn er etwas wirklich sagt, ah, das will ich jetzt, und der Jonah will ich jetzt nicht gehen lassen, dann kommt er auch nie in die Schweiz. Er kommt nie in die Schweiz und denkt, oh nein, wie soll ich jetzt das Problem wieder lösen? Er hat es immer im Griff. Und ich finde es total etwas Geniales, zu so einem Gott zu gehören. Zu einem souveränen Gott. Nicht einer, der ständig am Umhyperin ist und oh, oh. Er weiß auch, was passieren wird. Er hat es im Griff. Ich finde es genial, zu dem Gott zu gehören. Aber wer gehört eigentlich zu so einem Gott? Zu dem Gott? Wer gehört dazu? Ich war letztes Jahr an einer Abdankung, da hat der Pfarrer gesagt, wir alle dürfen uns auf die neue Welt im Himmel freuen. Wir alle. Und das war zusammengewürfelte Schar. Der Pfarrer hatte keine Ahnung gehabt, wer da vor ihm sitzt. Und vielleicht hat es auch Leute dabei gehabt, die wollen gar nicht von Gott wissen. Wie kann ich dann jemandem zusprechen, du wirst mal bei Gott sein, wenn ich gar nicht an Gott glaube? Und das hat mir echt Mühe gemacht. Ich finde das eigentlich total schlecht, wenn ein Theologe zentrale Wahrheiten von der Bibel einfach so verdreht. Weil die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, so viele ihn, das ist Jesus gemeint, so viele Jesus aber aufnahmen, aktiver Vorgang, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, wenn du in ihn glaubst, dann bist du ein Kind Gottes. Und dann wirst du die Ewigkeit im Himmel verbringen. Wenn du das nicht gemacht hast, dann solltest du es noch, sage ich jetzt mal so direkt. Aber sonst wirst du nicht dort sein. Es wird nicht einfach jemand reingespült werden oder verschluckt wie der Jonah, sondern nur die das wirklich wollen. Und ich möchte einfach auch die Einladung heute Morgen aussprechen, dass du auch zu dem Gott kommen kannst, ihm dein Leben bringen, das Gute und das Schlechte, das, was dich von ihm trennt. Und wenn du dazu stehst, dann wird er es wegnehmen. Und das ist ein Wunder, das ich selber erlebt habe. Ich habe 24 Jahre nicht an Gott geglaubt. Und ich habe gedacht, das ist irgendwas, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber, und dann habe ich den Schritt gemacht und habe erlebt, mal, der Gott ist erfahrbar. Ich werde niemals auf die Idee kommen, zum Pfarrer werden, wenn ich den Gott nicht erleben könnte. Und vorher habe ich einfach die Erfahrung nicht gemacht, noch was nicht vorstellen können. Aber nachher habe ich gemerkt, mal, es ist real. Es ist Realität. Der Jona, zurück zum Jona, der war also jetzt 3 Nächte, 3 Tage im Fisch gewesen, von dem, im Bauch von dem Fisch. Und dann heißt es im Vers 2, und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und speziell ist noch, oder? Jetzt hat er 3 Tage und 3 Nächte noch seinen sturen Grind gehabt, bis er endlich gebetet hat wieder. Das war schon ein sturer Typ gewesen. Dann nach 3 Tagen, 3 Nächte, an dem Ort, ist er endlich weichgekocht gewesen. Und wisst ihr, in dem Fisch, ich war ja auftaut, fast ein bisschen verdaut. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in dem Bauch von einem Fisch gewesen, also ich nicht, aber ich stelle mir vor, dort drin ist es dunkel, dort drin ist es feucht und dann wackelt es wieder, dann geht er vielleicht wieder runter und der ist vielleicht seekrank gewesen. Also, und der hat durchgesteuert. Und irgendwann ist es so weit gewesen, dass er wieder gebetet hat zu Gott. Und man merkt, der Jonas war eine starke Persönlichkeit gewesen. Ist nicht immer ein Vorteil. Ist nicht immer ein Vorteil. Und jetzt passiert noch ein weiteres Wunder. Und das versteckt, das findet man eigentlich nicht im deutschen Text, im Hebräischen. Der Fisch heisst Hebräisch Dag. Und der wechselt im Text sein Geschlecht. Das ist jetzt ganz etwas Komisches. Nämlich, der Jona wird im Vers 1 von einem männlichen Fisch Dag verschluckt. Und im Vers 2 heisst es plötzlich, dass er aus dem Bauch von einer Fischin gebetet hat. Dagach, Daga, das ist weiblich. Also das, und jetzt ist so das hebräische Wort für Bauch, Meach, das meint der Verdauungstrakt im Vers 1. Und das ist ein Todeszellen, oder? Und jetzt der Bauch von einem weiblichen Wesen kann man aber in der Bibel auch mit Gebärmutter übersetzen. Also ich weiss nicht, ob das wirklich, wirklich passiert ist. Vielleicht nicht, aber vielleicht ist es nur symbolisch, dass Gott jetzt da etwas andeuten, was passiert ist über dem Jona. Nämlich, dass der Ort vom Gericht, der Bauch vom Fisch, wird durch die Umkehr vom Jona zu einem Ort vom Neuanfang, zur Gebärmutter. Und da hat ja Gott mit dem Jona hinwollen. Ein Gebet vom Jona ändert alles. Der Jona ist im Verdauungstrakt vom Fisch. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht irgendwo am Gurgel übergekippt hat, dass er nicht runterrutscht und verdaut wird. Nein, wahrscheinlich nicht. Er ist am todbringendsten Ort, am tiefsten Punkt von seinem Leben. Und irgendwann lässt es, ich sage es mal so, sein Grind endlich zu. Er kehrt um zu Gott. Und ist aber immer noch im Inneren von dem Meerestier. Aber sein Umfeld ist plötzlich ein Ort zu einem Neuanfang, von einem Neuanfang geworden, zur Wiedergeburt. Und da sehen wir etwas ganz Zentrales, etwas mega Hoffnungsvolles. Jeder Mensch ist nur ein Gebet von Gott und seiner Liebe entfernt. Ein Gebet. Und das sind gerade auch die Gläubigen angesprochen. Der Jona war ein Mann Gottes, kein Heid, wie sie hier gesagt haben. Auch die Gläubigen können gegen Gott störrisch sein. Sie können ihm nicht folgen. Sagt das jetzt äußerlich, dass man es sieht, denkt, oh, schau mal, der dort, uiuiui. Oder auch innerlich irgendein versteckt Gott nicht folgen, sie ihm den Rücken zuwenden. Und darum lehren wir vom Jona, dass wir uns ihm neu zuwenden. Jesus. Und dass wir Sachen über Bord werfen, die uns von Gott wie wegtrennen, die ihn traurig machen. Und der Jona zeigt uns, es lohnt sich, wenn wir wirklich konsequent sind und auch, dass wir uns etwas kosten lassen. Es lohnt sich total. Vertrau dich Jesus an und vielleicht brauchst du jemanden, der hilft in dem Inne, der dabei steht, der glaubt für dich und dir mit der Bibel vorausgeht. Und vor allem, tue Buß. Tue Buß. Wisst ihr, manchmal sind die Gläubigen ein bisschen Spezialisten. Man merkt, oh, ich bin ein bisschen weggedriftet von einem guten Weg, Prioritäten vielleicht falsch gesetzt, vielleicht nichts wahnsinnig Schlimmes, keine Riesensünde, wenn man so sagen will, aber einfach, es ist nicht mehr gut und dann geht man wieder zurück auf den Weg und macht, wie nichts gewesen wäre. Wenn ich meine Frau würde vernachlässigen und ich würde merken, sie hat ein Problem mit dem, es geht ihr schlecht und plötzlich tue ich wieder so wie voran, alles okay, das wäre schräg, oder? Ich muss sagen, Schätzli, es tut mir leid, ich habe euch völlig vernachlässigt. Ich möchte jetzt wirklich wieder richtig mit dir unterwegs sein. Wie ein richtiges Ehepaar, sagen wir mal. Und bei Jesus ist es genau gleich. Wir müssen dazu stehen und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich habe die Prioritäten falsch gesetzt. Und dann wieder den Weg gehen. Nicht einfach so ein bisschen tun, als wäre die Vergangenheit und wir nicht mehr daran denken. Also das heisst Buße tun, umkehren. Und was wird passieren, wenn wir das machen? Dann wird deine Lage, die dich immer weiter abdrängt, wie ein Ort vom Neuanfang. zu einem grossen Segen. Jesus meint es gut mit dir. Vertrau dich ihm an. Schaut, im Nachhinein hat der Jona wahrscheinlich gedacht, wie habe ich nur mehr können so dumm sein. Ach, also wirklich. Also im Nachhinein. Oder? Warum hat es so viel gebraucht? Aber bis es so weit war, ist er ein Tiefpunkt von seinem Leben abgesunken. Und dann, also bis zum Vorhof vom Tod sogar. Und er nimmt das jetzt da wirklich mit auf die Reise, an den Tiefpunkt. Bildhaft beschreibt das ab Vers 3. Er sagt da, in meiner Not rief ich zum Herrn. Und er antwortete mir. Ich schrie zu ihm aus dem Schoß des Totenreiches. Und du hörtest meine Stimme. Man könnte auch übersetzen, ich schrie zu dir aus dem Bauch des Todes. Womit eben der Bauch von dem Fisch, der Verdauungstrakt gemeint war. Der Jona beschreibt seine Lage so, als wäre er lebendig begraben. Und so auf der Grenze zwischen Leben und Tod bricht er neu auf für Gnade von Gott. Und seine ganze Selbstgerechtigkeit, wo ich nicht ziemlich gross war, die zerbricht. Du warfst mich in die Tiefe des Meeres. Jetzt muss ich gerade schauen, wo wir sind da. Was sind wir da? Vers 4. Ja, da sind wir richtig. Du warfst mich in die Tiefe des Meeres, in die Tiefe, in das Herz des Meeres und eine Strömung gab mich. Alle deine Brandungen und Wellen begruben mich. Dabei müssen wir etwas beachten. Das Meer ist für Israeliten nämlich etwas Abstoßendes gewesen. Es ist etwas Fremdes, also etwas sehr Unangenehmes. Mit Grusen verbunden. Die Israeliten sind auch keine Seefahrernation gewesen. Sie haben schon ein Schiff gehabt zum Teil, aber nicht eine Seefahrernation. Und jetzt sinkt genau da, an diesem gruseligen Ort, sinkt der Jona ab. Und dazu ist für den Jona etwas ganz klar. Nämlich, Gott hat ihn daher gebracht. Nicht sein Schicksal oder die Seeleute, sondern er sagt, du warfst mich in die Tiefe. Alle deine Brandungen begruben mich. Das alles ist von Gott gekommen. Und der Jona erkennt, dass die Umstände, die drin sind, es ist ein Gericht Gottes ist. Aber nicht im Sinne von einer Strafe, da kommst du mal auf den Deckel über, hast du es nötig, sondern im Sinne von einer Rettungsaktion. Gott hat ihn wollen zur Vernunft bringen, umdrehen. Und es ist so, dass es heute bei den Gläubigen auch unterschiedliche Gründe gibt, warum Gott nicht über sie kommen lässt. Es passiert ja viel, dass nicht kommen. Unterschiedliche Gründe. Und ich habe mir überlegt, was gibt es denn so für Gründe, warum dahinter stehen? Das eine, wo man zuerst in den Sinn kam, ist, das sind Leiden um Jesu Willen. Das heisst, das sind Leiden zum Beispiel für Verfolgung. Es gibt Hunderttausende von Christen in dieser Welt, die erleben Leiden nur, weil sie zu Jesus glauben. Nur wegen dem. Die haben nichts falsch gemacht. Da ist kein Gericht Gottes dahinter oder irgendetwas. Und dann gibt es Leiden, die wir selber verursacht haben. Zum Beispiel, wenn jemand mit Feuer spielt, fahrlässig mit Feuer spielt, das Haus brennt runter. Oder fährst bei Rot über die Kreuzung, weil du Pressant hast, da gibt es einen Unfall. Man ist selber schuld. Da kann man nicht jemand anderem Schuld geben. Oder auch die Folgen von gewissen sündigen Verhaltensweisen. Wenn jemand zum Beispiel Alkoholiker ist oder raucht und dann kommt der Lungenkrebs über, dann kann man nicht jemandem Schuld geben. Das ist man selber schuld eigentlich letztlich. Und dann gibt es aber auch Nöte, die über uns oder über Angehörige kommen, weil wir Gottes Gebot missachtet. Manchmal haben wir das Gefühl, Gottes Gebot sind so wie so ein bisschen, Gott steht irgendwo im Himmel und steht mit so einem Stab und oh, du musst jetzt das machen, was ich dir sage, sonst kommst du eins auf den Löffel über. Aber die Gebote sind ja Liebesgebot, Schutzgebot. Und wenn ich aus dem Schutz Gottes, aus diesem Gebot rauslaufe und ich dann Leiden erfahre, dann ist auch etwas, wo wegen dem ist. Im Alltag sieht es oft gar nicht so spektakulär aus, vielleicht auch gar nicht so schlimm. Das kann irgendeine Prioritätenverschiebung sein, wo man etwas wichtiger nimmt, als man sollte. Und ich glaube, in der Bibel sehen wir, dass wenn wir aus diesen Schutzgeboten rauslaufen, dass wir dann eigentlich wie anfechtbar sind vom Widersacher. Also Widersacher heisst von der Bibel her, ist der Teufel, Satan. Dass er wie Raum überkommt, um uns gewissen Schaden zuzufügen. Und das kann zum Beispiel sein, ich sage es jetzt mal als Beispiel, wenn jetzt jemand Mühe hat, am Sonntagmorgen aufzustehen, Gottesdienst und so. Und der ist schon vielleicht länger unterwegs mit Gott. Er hätte eigentlich schon längst eine Gelegenheit gehabt, dass er die Ordnung bringen. Er hat vielleicht immer anders, was ihm wichtiger ist. Und irgendwann findet er, ich möchte jetzt eigentlich wirklich regelmäßiger gehen. Ich habe das schon öfter erlebt. Ich glaube, sie können zum Teil nicht mehr. Sie würden gerne, aber es geht wie nicht. Warum? Ich glaube, weil sie im Widersacher durch das wie Raum gegeben haben. Und jetzt muss man nicht einfach noch ein bisschen mehr, Mühe geben und dann geht es wieder, sondern dann muss man auch wieder umkehren, Buße tun. Sagen, Jesus, tut mir leid, wir haben Prioritäten falsch gesetzt. Und ich sage das nicht, weil ich jemandem eins auswischen will oder weil ich jemandem eine versteckte Botschaft geben will, sondern das ist aus meiner Sicht eine geistliche Kraft, die man brechen kann. Aber man muss sie brechen durch Buße und Umkehr. Und dann kann man die brechen. Und dann kann man das leben, was man eigentlich möchte. Schon mega toll. Aber nicht nur das, sondern das Ganze, wenn wir uns von diesen Geboten entfernen, kann das auch dazu führen, dass wir in die gleiche Lage kommen wie der Jona. Er ist nicht vom Widersacher angegriffen worden, sondern von Gott selber. Das ist nicht krass, oder? Im Jona war sonnenklar, ich erlebe Gericht Gottes. Zu Recht. Und es gibt einen älteren Ausdruck, züchtigen. Das klingt ja schon ziemlich veraltet, oder? Kann man heute fast nicht mehr sagen. Man muss es ja nicht sagen, man kann ja anderswo brauchen. Aber für Gott ist das topmodern, kann ich sagen. Er ist modern. Im 1. Petrus 4, Vers 17 heißt: Denn die Zeit des Gerichts ist gekommen und muss bei den Kindern Gottes beginnen. Das kann bei uns passieren, weil wir Gott zurückgekehrt haben. Aber das passiert nicht, weil er einfach böse ist und uns eins auswischen will, sondern weil er uns liebt. Es wäre eine brutale Gleichgültigkeit, wenn Gott uns einfach für gehen lassen. Das wäre gleich, das wäre lieblos. Und wenn Gott keine andere Möglichkeit mehr sieht, dann macht er das. Ich habe mal eine ganz krasse Geschichte gehört, das ist natürlich erfunden. Stell dir vor, es ist ein Vater mit seinem Sohn auf der Jagd und der Sohn schiesst, sagen Sie mal, schiesst einen Vogel und der fliegt ab und der Sohn rennt, wo der Vogel geholt. Der Vater weiss, der Sohn hat einen Abgrund. Der Sohn weiß es nicht. Und der Vater ruft, nein, geh nicht weiter, du stürzt dich ab. Und der Sohn hört es nicht. Was macht der Vater? Er schiesst am Sohn in den Oberschenkel. Der geht um, Meter vor dem Abgrund. Da denkst du, spinnst du, Vater? Wenn er es nicht gemacht hätte, wäre er gestorben. Also es ist ganz eine erfundene Geschichte. Aber schaut, irgendwo, das drückt etwas aus von dem, was Gott will. Er will mit allen Mitteln uns auf den guten Weg bringen. Nicht, wie er es böse meint, sondern wie er es liebt. Aber von außen muss man mega aufpassen. Wir können von außen nicht beurteilen, oder meistens nicht, welche Kategorie von Leiden jetzt da irgendwo aktuell ist. Und wir können jemandem total Unrecht tun, wenn wir sagen, ja, du bist eben, ja, du musst, hast eine Sünde im Leben, du musst jetzt die bekennen. Wir sehen nicht das Herz hinein. Ich denke an Hiob. Oder der hat seine Freunde gesagt, du hast eine Sünde, du musst es bekennen, dann kommt es wieder gut. Er hat keine Sünde gehabt. Also wir müssen extrem aufpassen von außen. Aber wenn du jetzt Leiden im Leben hast oder den Eindruck hast, dass eine Welle nach der anderen kommt, dann nimm es zum Anlass und hinterfrag dich selber. Das ist das Beste, wenn man sich ernst von ihnen fragt. Und der Paulus sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Wir können auch Vertrauensperson fragen, dass sie uns mal ihre Meinung abgibt. Es muss aber wirklich ehrlich sein. Wir müssen ehrlich zu uns selber sein. Wenn wir uns entschuldigen mit Umständen, das bringt nichts. Also, wenn wir merken, wir haben nicht alle geistlichen Türen zu und der Widersacher hat irgendwo den Fuß im Spalt drin, dann mach sie zu im Namen von Jesus und sperre den raus. Wenn wir uns Gott ganz zuwenden, kommt es bei uns zu einem ähnlichen Wunder wie beim Jona, nämlich, dass aus dem männlichen Fischbauch, Verdauungstrakt, Todeszelle, eine weibliche Gebärmutter geworden ist. Dann wird Römer 8, 28 über dem Leben aktiviert, was heisst, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Es kann recht ein happiger Vers sein, wenn es einem schlecht geht. Aber gleich glaube ich, dass aus Leid kann Segen entstehen. Und dass wir durch die Not, die wir drinstehen, können näher zu Gott herankommen, wo letztlich eigentlich wertvoller ist. Interessant ist auch, dass fast alle grossen Gottesleute, die auch viel bewegt haben, fast alle, haben grosses Leid erlebt. Es sind nicht die gewesen, die immer souverän das Leben sind und links und rechts haben alle zugejubelt. Sehr oft haben die ganz Schweres gehabt. Und das gilt auch für die Art von Leiden, die wir nicht einordnen können, die uns besonders herausfordern. Das ist eine weitere Kategorie von Leiden. Das können wir nicht einordnen. Es geht in den Kopf hinein. Das macht für uns wie keinen Sinn. Ich denke, wenn mit Kindern etwas passiert, zum Beispiel mit einem kleinen Kind auch, das können wir nicht verstehen. Es gibt wie keine vernünftige Erklärung. Und wir können 100 Jahre alt werden. Wir können keine Erklärung über. Erstmal bei Gott wird es eine Erklärung geben. Wir leben in einer Welt, die durchdrungen ist von Schlechtem, von Bösem. Wenn ihr das nicht glaubt, müsst ihr mal die Zeitung lesen. Und darum haben wir jetzt auch ganz intensiv für die Christian gebetet. Und darum beten wir grundsätzlich für unsere Kinder und auch füreinander, für die Ehepartner. Also ich bete jeden Morgen und jeden Abend für Schutz für unsere Kinder. Und am Abend machen wir es zusammen, meine Frau und ich. Wir beten aber auch, dass sie den Glaubensweg gehen. Das ist noch wichtiger. Und liebe Eltern, ich möchte euch bitten, dass ihr jeden Tag für eure Kinder miteinander betet. Mich dünkt, das ist das Mindeste, was man tun kann. Es ist ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, ich kann einfach Gott um seinen Schutz bitten, intensiv. Und dann muss ich es loslassen. Und dann muss Gott schauen. Der Jona ist so tief gesunken, dass er schließlich gedacht hat, jetzt hat Gott mich verstoßen. Hat er gemeint, so heißt es im Vers 5, da dachte ich, ich bin aus deiner Gegenwart fortgetrieben. Deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen. Ich versank in den Wellen und kämpfte mit dem Tod. Wasser umgab mich und Algen schlangen sich um meinen Kopf. Ich sank zu den Wurzeln der Berge hinab und die Tore der Erde waren für mich auf ewig verschlossen. Sehr bildhaft, dramatisch schilderte Jona, wie er da ins Dunkle vom Meer runterkommt. Ein bisschen poetisch fast. Er hat mit dem Leben abgeschlossen. Er dachte, jetzt ist es vorbei, ist ja klar. Also würde es auch so gehen, man hat ja keine Hoffnung mehr. Er hat nicht gedacht, dass plötzlich ein U-Boot auftaucht und ihn rausfischt. Oder? Ein Fisch schon gar nicht. Er hat gemeint, ich habe Gott verloren. Er hat eigentlich, ja lustig, er war schon von Gott auf der Flucht. Und er hat ihn abschütteln. Und jetzt, was passiert ist, hat er gemerkt, das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Jemand hat einmal einen ganzen gleichen Satz gesagt. Ich habe mir überlegt, soll ich jetzt den sagen? Und ich sagte, der hat gesagt, du kannst gottlos werden, aber du kannst Gott nicht loswerden. Du kannst gottlos werden, aber du kannst Gott nicht loswerden. Und wir können Gott nicht abschütteln. Das geht nicht. Jeder Mensch wird Gott einmal persönlich begegnen. Entweder als Retter oder als Richter. Und in dem Moment, wo der Jona gemeint hat, jetzt sind alle Felder vorgeschwommen, greift Gott ein. Doch du, Herr, mein Gott, hast mein Leben aus der Grube herausgezogen. Das war der tiefste Punkt von Jona. Das war auch der Wendepunkt. Der erste Wendepunkt war, dass Gott einen Fisch geschickt hat, dass der Jona nicht vertrinkt. Und mit dem hat Gott eigentlich gesagt, hey Jona, meine Geschichte mit dir ist noch nicht fertig. Ich bin immer noch dein Gott. Ich bin immer noch da. Du hast jetzt noch Chancen. Und er hat es nicht gesagt, aber ich denke, merkst du, es ist die letzte Chance. Sonst noch irgendetwas Viechli schicken, der hilft, kann ich nicht mehr. Und offenbar hat dann der Jona 3 Tage gebraucht im Bauch vom Fisch, bis er umgekehrt ist und die Chance ergriffen hat. Gott hat ja auch noch Geduld gehabt, oder? Das ist auch noch toll. Und dann heisst es so im Vers 8, als mir die Sinne schwanden, vielleicht ist mal die Luft schlecht geworden irgendwann in der Zeit, dachte ich an dich. Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Also als ihm die Sinn geschwunden sind, also wir können übersetzen, die Seele verschmachtet ist, also keine Kraft mehr gehabt, da endlich hat er wieder an Gott gedacht, so richtig. Aber dann ist Gott mit ihm zum Ziel gekommen. Endlich, kann man sagen, oder? Schon krass, was das alles gebraucht hat. Wir könnten Jona auch sagen, ja, es wäre ja schon vorher möglich gewesen, oder? Wäre ein bisschen einfacher gegangen. Aber warum hat der Jona Gott so lange widerstanden? Und jetzt kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich hoffe, wir mögen noch ein bisschen. Mal gut durchschnaufen. Ich glaube, der Jona hat Gott widerstanden, weil er ein falsches Gottesbild hatte. Falsches Bild von wer Gott ist. Durch den Auftrag nach Assyrien zu gehen, zu den Finden von Israel. Und auch in der Erwartung, dass Gott sie könnte begnadigen, das hat ihn aus der Bahn geworfen. Ja, wie kann es Gott, der gerechte Gott, wieso kann er die, die Assyrer sind bekannt für ihre Grausamkeit, Ungerechtigkeit. Also wenn jemand bestraft gehört hätte, dann die. Wie kann Gott das riskieren, dass sie umkehren und gerettet werden. Der Jona war zutiefst enttäuscht von Gott. Also Gott hat den Jona im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Der Täuschung ein Ende gemacht. Er hat die Täuschung von seiner falschen Gottesvorstellung aufgedeckt und weggenommen. Eigentlich etwas Gutes, oder? Eigentlich etwas Gutes. Und da sind wir noch bei einem weiteren Leiden. Das haben wir einem Menschen widerfahren, nämlich Leiden aufgrund von einem falschen Gottesbild. Ein falsches Gottesbild kann einen Menschen kaputt machen. Total. Ein falsches Gottesbild fließt in die Erziehung ein und wird die Sicht der Kinder prägen. Und wird auch ihnen eine Last werden. Ich möchte zwei falsche Gottesbilder kurz skizzieren. Es gibt ja viel mehr. Und es ist dann immer so klar abgegrenzt. Oder? Aber ich möchte einfach mal zwei ein bisschen skizzieren, die ich denke, sind recht bekannt. Nämlich das eine ist, Gott ist mein Kumpel. Gott ist mein Kumpel, er ist immer für mich da, wenn ich ihn brauche. Und den kannst du auch mal eine Zeit lang nicht beachten, so quasi in die Ecke stellen. Das hat keine Auswirkungen. Wenn ich mich zutrete, dann strahlt er wieder und ist einfach alles gut. Es hat keine Auswirkungen und er ist einfach nur Liebe. Er verlangt eigentlich nichts von mir. Vielleicht ein bisschen, aber nicht viel. Die Folge von dem falschen Gottesbild, Hingabe an Gott ist etwas Subjektives. Wenn ich Lust habe, dann tue ich etwas für Gott. Dann ja, streng mich an, wenn ich keine Lust habe, dann lassen wir es halt. Einfach nicht zu viel Last. Zu viel Last ist sicher nicht von Gott. Das ist das eine. Und das andere falsche Gottesbild ist so das, Gott ist streng. Habt ihr gewusst? Gott verlangt Leistung. Du musst liefern. Dass er dich liebt, musst du etwas liefern. Du musst etwas vorweisen können. Wenn du am Morgen zum Beispiel nicht die Bibel liest, nicht bettest, dann entzieht Gott dir sein Segen für den Tag. Und wenn du irgendeine Fehler machst, dann bestraft dich Gott womöglich sogar noch. Ich darf keine Fehler machen. Die Folge von diesem Gottesbild: Ich lebe unter Druck. Ich muss liefern, im Hintergedanken. Das ist einem vielleicht gar nicht so bewusst, aber man hat auch öfters dann ein schlechtes Gewissen. Man denkt, ich sollte eigentlich, und ich kann nicht. Christsein ist als Folge von diesem Gottesbild, empfinden wir als etwas Schweres. Freude ist ein Fremdwort. Mal lachen im Gottesdienst, in einer Predigt mal einen Witz machen. Das geht gar nicht, oder? Ich hoffe, dass ein bisschen lachen da zwischendurch. Aber schaut, beide Sichtweisen haben Wahres und Falsches dran. Es ist nicht alles falsch, aber es hat eben auch Falsches dran. Es hat Gesundes und Ungesundes dran. Wahr ist, Gott liebt dich bedingungslos. Er liebt dich ohne Vorgaben. Du musst dir seine Liebe nicht verdienen. Du kannst dir seine Liebe nicht verdienen, du kannst sie dir nur schenken lassen. Und das begeistert mich. Und weil ich so Freude an dem, will ich für ihn da sein. Ich will bereit, Opfer zu bringen für Gott. Freiwillig. Und auch grosse Opfer. Aber dabei ist Christus mein Leben und meine Kraft. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Nicht aus mir raus kann ich es nicht. Die einen machen es automatisch richtig, dass sie aus Christus raus das tun. Und andere, ich muss das wie lehren. Weil es sonst verdrückt. Aber wahr ist auch, wahr das Gottesbild ist auch, wir können Jesus enttäuschen, wir können ihn traurig machen. Er ist nicht einfach ein Roboter, der immer genau keine Emotionen hat. Wir können ihn enttäuschen. Und gerade der Jona zeigt, Gott lässt sich aber nicht so schnell abschütteln. Beziehung zu Gott haltet Spannungen aus und das ist mega genial. Dabei will Gott mir aber auch helfen, mein Leben richtig zu gestalten und falsche Gottesbilder zu erkennen. Und dazu zieht er einem auch mal, wenn es nötig ist, den Boden unter den Füßen weg. Sehr unangenehm, aber sehr gesund. Oder heilsam, sagen wir es so. Und das kann geradezu zu einer hingebungsvollen und opferbereiten Freiheit führen. In eine Begeisterung hinein. Und es hat mal jemand gesagt, Freiheit ist das zu wählen, wo man sollte. Oder? Nicht, ich muss jetzt das machen, weil ich muss, sondern ich will das jetzt machen. Das ist Freiheit. Freiheit ist das zu wählen, was man sollte, von Gott aus gesehen. Das Buch Jona können wir zusammenfassen mit dem Wort durch Zerbruch zur Frucht. Da drin drückt sich ein göttliches Gesetz aus. Und solche Nöte, die wir da haben, sollen uns, egal welche Not, wenn wir dann das gleiche machen wie die Jona, kann es drehen und soll uns ein geistliches Mehr schenken. Ein geistliches Mehr an Liebe. Es mehr an Hingabe, es mehr an Gewissheit. Und der Jona zeigt aber auch das Buch, Gott rollt seine Kinder nicht immer den roten Teppich aus. Oder? Ja, alles brauche ich nicht abdecken, dass du ja nicht den Kopf anschlägst. Manchmal verlangt er ordentlich viel von ihnen. Und wenn in deinem Leben Nöte einbrechen, versuch dich herauszufinden, oder denk mal darüber nach, in welche Not, in welche Kategorie hinein gehört die Not. Und dann versuch, das als Chance zu nehmen. Wenn du siehst, es ist ein Buß nötig, das Umkehren, das Umdenken, dann mach es. Und sonst hängt dir einfach neu an Jesus. Und stimm neu ein ins Lob Gottes. Das hat nämlich der Jonah gemacht und zum Schluss. Ich aber werde dir mit Dankliedern opfern und meine Gelübde halten, denn die Hilfe kommt vom Herrn. Und dann ist es wieder das Wunder passiert. Da befahl der Herr dem Fisch Jonah, an den Strand auszuspucken. Der Jonah ist neu bereit gewesen, zu danken und Gott zu loben im Magen vom Fisch. Mit den alten Umständen. Und daran zeigt sich auch, was wahre Umkehr ist. Wenn wir Jesus dankbar sind und wieder ihn wieder anbeten, auch wenn die Umstände noch nicht besser sind. Aber sein Herz ist jetzt wieder auf Gott zugerichtet gewesen. Und jetzt ist also der Jonah endlich wieder auf Land. Füße auf dem Boden. Und nächsten Sonntag sehen wir, wie es weitergeht. Wir müssen unbedingt dabei sein. To be continued. Amen. Ich möchte noch beten.